Talk mit Tees. Mit
Tees. Die nächsten knapp 30 bis 60 Minuten werden ausschließlich bio. Denn dafür steht der Fernsehkoch Simon Tress, Küchenchef der Rose, oben auf der Schwäbischen Alb. Wir gucken mal zusammen mit ihm auf die Felder und hinten in die Küche und in den Kopf eines Koches, der ja enormem Druck ausgesetzt ist, in der Regel. Herzlich willkommen.
Hallo Christian, servus.
So, der Küchenchef der Rose in Hayingen, Ehestetten. Ich liebe ja das Wort Hayingen, weil das mit Y geschrieben wird. Das hat so was Internationales, das klingt so englisch eigentlich.
Ja,
in Hayingen.
Ja, das ist schon was. Und das mit auf der Schwäbischen Alb.
Ja, ja, komm. Warum heißt das Hayingen? Das kommt bestimmt aus dem englischen Heu, von Hay, Heu.
Ich denke, also die Ableitung dafür, davon bin ich wahrscheinlich noch zu jung, um das zu wissen.
Wahrscheinlich.
Aber
schon.
Ich glaube schon, das hat was, weil wir sind ja aus Ehestätten, das ist auch
ja.
Ehe und Stätten, also alles von sehr großer Bindung her.
Müssen alle verheiratet sein, oder?
Fast.
Nur der Bio-Koch noch nicht, oder was?
Doch, ich bin auch schon
doch,
verheiratet.
Ist auch schon verheiratet. Ja, ja. Ja, ja, gut. Ist ja die ganze Familie mit involviert in euren Betrieb. Du hast ansonsten deinen Küchenchef, du hast das Management. Du bist im Prinzip der Spielleiter, der die Bälle verteilt.
Ja, das darf ich, Gott sei Dank. Aber man darf nicht vergessen, ich habe auch noch vier Brüder. Und deshalb wird alles schön verteilt, dass jeder ein paar Aufgaben übernimmt. Und so hat jeder seine Freiräume, um sein Spiel zu gestalten.
Aber du bist der Spielmacher.
Ja, ich versuch's. Ja,
du bist der Mesut Özil, weißt du, von der Alp. Du bist Bio-Koch, also immer schon hast du dieses Label Bio-Koch gehabt. Wie leicht ist es, Bio-Koch zu sein?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass mein Großvater Johannes Tress Senior 1950 schon mit Bio angefangen hat, also seit 68 Jahren.
Mhm. Und der war ein Freak damals natürlich.
Der war absolut ein Freak, der dachte alle, der dreht ein bisschen an der Klatsche, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Aber ich fand das toll, dass mein Großvater damals so viel gesät hat und der Vater hat weiter gesät und wir vier Brüder dürfen jetzt ernten. Und ich finde das Thema Bio, man muss immer aufpassen, dass man nicht über einen Kamm ist, weil Bio ist jetzt viel, es gibt ja einen Discount und in den Supermärkten überall Bio, das ist das andere Thema und deshalb ist natürlich auch eine Vertrauensbasis. Da gibt es auch Verbände, die natürlich auch ein anderes Zertifizierung haben wie das einfache Bio.
Aha.
Und das ist natürlich ein Thema und das ist mir natürlich sehr am Herzen. Und deshalb gibt es natürlich immer nur, ja, wenn man es im Blut hat, dann lebt man es wahrscheinlich Bio anders, wie wenn man es jetzt so aufnimmt. Und
Bleiben wir bei dem Großvater nochmal.
Ja.
Gegen was musste der sich denn alles durchsetzen damals? Ich meine, 50er Jahre, was galt denn als Bio? Was haben vor allem die nicht Bio gemacht haben, was haben die gemacht in den 50ern?
Ja, beim Opa war es natürlich so, weißt du, so in den 50ern war der Aufschwung ja von der Industrie, weil es war ja alles zerbombt.
Ja.
Und es war jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder knall ich jetzt alles auf meine Felder drauf, dass der Wachstum schnell kommt, oder ich bin mit dem zufrieden, was ich vorher auch hatte.
Mhm.
Und Opa hat gesagt, ich folge diesem Rudolf Steiner, dem Anthroposophen, und sage hier, den wecke ich mit. Und Opa war damals so in der Kriegsgefangenschaft im Elsass, hat sich damals schon mit Rudolf Steiner befasst und hat gesagt, so machen wir das. Und das war Opa dann schon so gesagt, ich will das so machen, weil vor dem Krieg war eh alles Bio, muss man so sagen. Und das war dann schon sehr cool. Und damals war es so, ja, der Dress, so tagsüber die Brennnesseljauche und nachts so das Spritzen. Das war immer so diese, ja, einfach so dieses Hämische natürlich in dem Bereich.
Ja.
Aber ich bin da sehr stolz auf meinen Opa.
Und du sagst, die Industrialisierung schritt natürlich da voran. Wovon reden wir? War das schon die Zeit für den Instant-Kartoffelbrei?
Nee, es war eher das Thema halt, ich sag mal, das Thema Kunstdünger und das Thema Austragen einfach.
Okay.
Also im Industriebereich war damals natürlich so Aufschwung vom großen Konzern in Deutschland. Und der hat es natürlich schon gepusht. Und es gab die zwei Möglichkeiten.
Wie sahen denn die Kartoffeln mit Kunstdünger aus und wie die vom Opa?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Aber waren die kleiner? Waren die leckerer?
Ich glaube, das Interessante ist ja, ein Produkt sieht meistens gleich aus. Nur die einen Produkte haben länger Zeit, die anderen haben kürzer Zeit.
Ja.
Du merkst es wunderbar beim Schwein. Weißt du, ein normales Schwein, ein klassisches regionales Schwein, wird leider nur zwischen 4 und 6 Monate alt. Und zum Biolandschwein wird es 14 Monate alt, 12 bis 14 Monate. Und deshalb sieht das Schwein, wenn du die nebeneinander stellst, genau gleich aus. Nur diese Struktur ist anders. Das heißt, dieses Fleisch hat länger Zeit gehabt zu wachsen.
Ja.
Und natürlich, das macht dich mehr satt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Fleisch hast, das kürzer Zeit hat und dann hochgepusht wird.
Ja.
Oder ein Schwein, das einfach länger Zeit dazu leben, um auch die Strukturen aufzubauen.
Ist die Zeitdauer, wie alt ein Schwein werden muss, ist es irgendwo festgeschrieben? Also wenn ich jetzt ein Bio-Schwein kaufe irgendwo, weiß ich, dass das 14 Monate alt geworden
ist? Auch da haben wir das Problem. Also es gibt natürlich, wie gesagt, diese Verbände, das ist Bioland, Demeter und Naturland,
aber
es gibt das einfache Bio und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit das Thema. Also die auch viele Bauern natürlich auch jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich auf den Bio-Schritt. Und dann gibt es halt das Einstiegs-Bio und da ist halt auch der Punkt, wo einfach wie natürlich die Verbände sind oder wie ich auch meine persönliche Einstellung habe.
Mhm.
Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ist es Bio im Sinne von Bio, wie du es verstehst? Du hast die Supermärkte angesprochen, die haben Bioprodukte, die kaufen wir auch unglaublich gerne, weil wir einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl dabei haben. Ja. Zu Recht?
Absolut zu Recht. Weil ich finde einfach, also es gibt ja das Thema entweder regional oder Bio. Mhm. Aber bei Bio, ich vergleiche Bio immer wie eine Ehe. Es gibt gute und schlechte Zeiten und da muss ich meiner Ehefrau auch durch, meinem Ehemann. Und bei regional, das ist halt kein zertifizierter Begriff. Das heißt, regional kann ich alles bezeichnen.
Ja, klar.
Ich kann regional sagen 15 Kilometer, 50, 100, 100, 150, 300 Kilometer. Und bei Bio habe ich halt den Vorteil, dass ich trotzdem eine Stelle dazwischen habe, die mich auch kontrolliert. Das heißt, wenn die Ernte jetzt dieses Jahr schlecht ist, muss ich mit klarkommen. Ich kann es nicht, sagen wir mal, manipulieren, sondern ich muss damit leben, dass es so ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir trotzdem noch eine Zwischenstation haben. Und es gibt natürlich auch wirklich, um das auch noch zu stellen, dass es wirklich viele regionale Bauern gibt, die jetzt nicht biozertifiziert sind, aber trotzdem auf diese Art auch betreiben.
Und was hat das mit der Ehefrau jetzt zu tun? Das Beispiel, das du gerade angesprochen hast?
Ich muss dieser Sache treu bleiben, müssen wir damit sagen. Also ich kann nicht ein Jahr später sagen, so, jetzt lasse ich mich scheiden und schmeiße da wieder Kunstdinger drauf, übertrieben gesagt, sondern ich muss auf guten und schlechten Zeiten muss ich konstant bleiben. Das heißt, wenn ich weiß, die Kartoffeln dieser werden nicht so gut, habe ich eine schlechtere Ernte und ich muss mitleben.
Ja. Gut, aber du weißt schon, in einer modernen Ehe sieht man heute vielleicht etwas lockerer.
Ja.
Weißt du schon, ne?
Ja.
Aber auf der Alp ist das noch nicht angekommen, oder? Philosophie.
Das ist alles sehr römisch-katholisch noch.
Und trotzdem kommt ja ab und zu mal die Kritik an Supermarkt-Bio, das ist nicht wirklich Bio. Was meinen die Leute damit, die das sagen?
Ich glaube, dass das Thema Bio noch gar nicht so weit ist. Also das heißt, Bio ist so ein dehnbarer Begriff. Also ich glaube, man schmeißt schnell einen Raum Bio. Und ich glaube damit, dass es sehr, sehr groß gewachsen ist, ist es auch so, dass man immer sagt, ja, das ist Bio. Aber wie ich vorher schon meinte, es gibt ja verschiedene Abstufungen im Bio-Bereich und sind die Supermarktketten auch schon richtig weit. Und ich finde immer wichtig ist, dass man sich seine Erzeugung einfach fördert und einfach den regionalen Bereich nimmt. Und auch wenn man das nicht in der Region des Bio hat, dann kann man dementsprechend auch sagen, ich unterstütze diesen regionalen Bauernbereich. Und ich finde aber auch zum Beispiel, wenn jetzt die Bananen jetzt aus dem Ausland einfliegen lasse, sagen jetzt viele, ja, das kann ja nicht mehr Bio sein. Jedoch darf man auch nicht vergessen, dass ich somit natürlich auch einen Bauern mit einer anderen Preisstruktur unterstütze, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, die einfachen Bananen kaufe, oder die nicht weiß, wo die Dings ist, was am Endproduzenten ankommt. Und ich finde, das Wichtigste ist der am Ende, der, wo an der Kette ganz unten sitzt, der das Produkt jeden Tag hegt und pflegt und seine Liebe reinsteckt, der hat es einfach verdient, dass er fair bezahlt wird.
Der muss aber auch mehr rechnen, oder?
Ja.
Damit sich so ein Restaurant oder wenn man für Bistros und Supermärkte auch produziert, das macht ihr ja auch, wenn das alles hinkommen soll. Es wäre leichter, nicht Bio zu machen. Vom Rechnen her, oder?
Ja, also auch.
Oder täusche ich mich?
Ja, nee, schon, absolut. Das sind sehr gute Fragen, Christian.
Danke.
Weil das Thema ist zum Beispiel bei uns, da musst du dir selber Gedanken machen. Und ich finde, das in der Gastronomie sehr wichtig. Zum Beispiel, wir kaufen im Restaurant Rose 0,0 Fleisch zu. Das heißt, wir haben letztes Jahr über 30 ganze Rinder geschlachtet, 30 Schweine und 30 Lämmer. Während dieser über 60 Rinder schlachten. Und wir verwerten halt alles vom Tier. Das heißt, wir haben das Spiel ein bisschen umgedreht. Wir bauen unsere eigene Kalkulation auf.
Ja.
Weil wir natürlich sagen, wir schreiben auf die Karte, was das Tier uns schenkt.
Mhm.
Das finde ich ganz wichtig, weil somit bist du aus jeder Kalkulationsstruktur raus, weil du natürlich die Gerichte selber interpretieren kannst und kannst dann wirklich sagen, so, jetzt gibt es vom Tier mal vom Rind die Rouladen, dann gibt es mal das Filet, dann gibt es den Rücken.
Ja.
Wenn das ganze Tier aufgegessen ist, dann kommt das nächste Tier dran. Und das macht natürlich auch kalkulatorisch interessanter, weil so natürlich eine ganz andere Preisgestaltung stattfindet.
Ja.
Und wir natürlich das ganze Tier vom Catering über Bistros komplett ziehen können, bis das ganze Tier weg ist. Und das macht natürlich auch für uns Köche das Schöne, dass wir wirklich richtig kochen können wieder und auch nicht nur, sagen wir, das abgepackte Filet kaufen, sondern wirklich auch das ganze Tier wieder erleben dürfen.
Und würdest du sagen, das machen alle Bio-Restaurants, wenn wir sie so bezeichnen, genauso?
Nee, auch nicht.
Das nicht,
ne?
Nee,
das ist
wirklich eure eigene Philosophie.
Prozess, genau.
Und die hilft euch auch einfach besser zu kalkulieren. Und es kommt nichts weg.
Und wir unterstützen dementsprechend unsere Bauern gezielt und die bestimmen auch das Tempo. Weil ich habe in meinem Leben beschlossen, dass ich nie mehr einem Bauer vorschreibe, wann ein Produkt soweit ist. Weil der Einzige, der es weiß, ist der, wo es jeden Tag hegt und pflegt. Und es hat auch viel mit Respekt gegenüber dem Bauern und Landwirt, der wirklich die Energie reinsteckt.
Ich habe gesagt, bei euch auf der Alp sagt man noch Bauer, oder?
Ja, genau.
Also, weil sonst heißt es ja immer Landwirte.
Ja.
Das sind keine Bauern mehr, das sind Landwirte. Aber auf der Alp egal, oder?
Absolut.
Du hast jetzt dieses Rind angesprochen. Mhm. Nehmen wir mal so ein Bio-Rind. Ja. Das ist ja unglaublich spannend. Und ihr habt da noch, was weiß ich, Sauen, Lämmer, die ihr selber großzieht, die ihr dann verwertet. Also ihr arbeitet mit ganzen Tieren. Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Ne?
Richtig,
mit ganzen Tieren arbeiten. Nehmen wir das Beispiel mal, dieses Bio-Rind. Ja. Was ist da alles drin und wo kommt das überall hin? Wo wird was verwertet? Davon haben wir ja keine Vorstellung, die wir das einfach nur essen.
Also wirklich, wenn man das ganze Rind nimmt, dann gibt es ja einmal, ich sag mal, jetzt soll es nicht plump klingen, aber die Abschnitte. Das sind so Abschnitte vom Fleisch. Das ist jetzt kein Ragoutfleisch. Es ist, sag mal, so ein Fleisch, das man hernimmt für Wurstwaren, für Salami oder für Chili con Carne oder für Bolognese oder für Lasagne. Da werden diese Teile hergenommen. Dann gibt es das klassische Ragoutfleisch, das man dementsprechend rausschneidet aus verschiedenen Teilen.
Wo ist das?
Aus der Wade zum Beispiel wird Ragout rausgeschnitten.
Okay,
und natürlich auch aus Bratenstücken werden so ein bisschen der Zuschnitt wird weggeschnitten und dann wird Ragout gemacht.
Ja.
Das ist ein leckeres Rinderragout zum Beispiel. Dann gibt es die klassischen Bratenstücke in verschiedenen Arten natürlich, aus der flachen Schulter, aus der Hüfte und so weiter, die man dementsprechend dann hernehmen kann für geschmortes Fleisch oder auch gesotten. Das heißt, ein schönen Rinderbraten oder dementsprechend gesottenes mit einer feinen, leckeren Meerrettichsoße zum Beispiel.
Mhm.
Dann gibt es natürlich auch das Thema Edelteile. Das sind zum Beispiel 99,7% von einem Tier ist nicht das Filet. Das muss man auch mal wissen. Also ein Edelteil ist ein Filet, sind 0,3% vom Tier. Dann gehört da die Hüfte dazu, das Entrecot, der Rücken, das Flanksteak zum Beispiel. Und die werden nicht zum Kurzgebratenen hergenommen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch das Thema Knochen. Aus den Knochen werden hauptsächlich Brühen angesetzt. Dann gibt es die Beinscheiben zum Beispiel, die werden auch lecker geschmort.
Beinscheiben sind was?
Die sind
die Kniescheiben vom
Bein. Ja, am Bein unten, sagen wir mal, wo das Mark drin ist.
Ja, okay.
Die werden dann gesägt, dann wird das Bein geschmort, also die Scheiben. Und dann gibt es ein richtig schönes geschmorte Beinscheiben. Dann gibt es noch so Oberscheiben.
Aber das klingt nicht gut. Geschmorte Beinscheiben klingt nicht so gut.
aber es ist eine Delikatesse. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich finde dementsprechend ist Muskelfleisch und dementsprechend auch wirklich, wenn man lang schmort, sehr, sehr saftig und auch dementsprechend super zart.
Aber wir reden aber von einem Knochen jetzt gerade.
Ja, der wird so zugeschnitten. Also die Beinscheiben, das sind...
Also die Scheiben sind Knochen.
Ja, an der Mitte ist der Knochen und da ist auch das Mark drin.
Und die werden geschmort.
Die werden dann gesägt und dann werden die so scheibenweise werden die angebraten und dann wirklich in der Soße über mehrere Stunden geschmort.
Also man kann die Knochen essen? Die geben einfach nur was ab?
Genau. Die lassen wir deshalb dran, dass das Fleisch nicht so zusammendrückt.
Ja.
Das richtig schön schmort.
Das
genau. Und wir machen es dann wirklich so, dass wir sagen, wie für unsere Bistros machen wir zum Beispiel dieses Thema Königsberger Klöpse, Fleisch, Küchle und so weiter, Chili con Carne.
Ja.
Für die Caterings geht dann die Braten meistens raus und fürs Restaurant. Mhm. Und die Innereien, die gibt es ja auch noch, ist halt die Delikatesse auf der Schwäbischen Alb. Und wenn wir einen Rind schlachten, so wie jetzt gestern Morgen, dann kommt als erstes die Leber. Und die Leber geht sofort, eine gebratene Rinderleber, sofort auf die Tagesempfehlung. Weil eine frische Leber, da gibt es wirklich Leute, und das merken wir bei Innereien, die gehen auch wirklich gezielt dann in Bio-Restaurants, weil sie wissen, dass Innereien unbehandelt sind. Weil durch die Innereien geht ja viel durch.
Ja, ja.
Und deshalb gibt es immer die frische Leber. Und der Schwabe liebt halt die sauren Kutteln. Und da gibt's halt, wird wirklich alles komplett durchzelebriert.
Die sauren Kutteln, das ist ja nichts für mich. Das klingt für mich schon nicht gut. Oder wie machst du es mir schmackhaft? Wie richtest du mir die Kutteln an?
Wie mache ich jetzt Kutteln sexy? Das ist eine gute Frage.
Kutteln sexy machen mit Simon.
Wir können sie gebacken machen zum Beispiel.
Okay.
Wir können die schmoren, also schneiden, kochen, dann werden die geschnitten. Und dann können wir uns so eine Terrinform machen mit getrockneten Tomaten drin, etwas Knoblauch, etwas Thymian. Und dann können wir es schön panieren. Und dann merkst du gar nicht, dass es Kutteln sind.
Sehr gut. So, pass mal auf. Was wäre denn, wenn wir nur noch ein Zehntel von dem Fleisch essen würden, was wir im Moment essen? Es gibt ja große Bewegungen immer. Es gibt ja auch viele Gründe, weniger Fleisch zu essen. Das sind gesundheitliche Gründe. Des Klimas zuliebe. Also ich glaube, jedes Kilogramm Rindfleisch verursacht während seines Werdegangs 17 Kilogramm Treibhausgase zum Beispiel. Das sind alles so Rechenspiele, die auch stimmen, sicherlich. Aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt alle plötzlich sagen, wir essen weniger Fleisch, weil der moderne Mensch braucht nicht mehr so viel Fleisch wie damals unsere Vorfahren in der Steinzeit noch. Was würde das für dich bedeuten als Koch?
Ich glaube, für mich würde es sogar sehr positiv sein, weil weniger Menschen Fleisch essen würden, aber für gutes Fleisch. Und ich glaube, da wird sich auch darauf hinspielen, weil wir müssen immer unterscheiden, dass dieser Fleischkonsum uns auch nicht mehr gut tut. Weil wenn wir natürlich ein Tier hochpeitschen und zufüttern, dann wird sich das irgendwann auf unseren Körper auslegen, weil wir haben nicht mehr das Immunsystem wie vor 40 Jahren. Ich sage immer wieder, früher bist du als Kind in Dreck gefallen, bist du aufgestanden. Mhm. Heute sagt man, wenn die Kinder Dreck fallen, werden sie teilweise unter Quarantäne gesetzt, übertrieben gesagt. Und ich finde, das hat einen hohen Faktor. Und ich glaube, das Thema Fleisch muss mehr zum Genuss werden. Weil wir natürlich auch daraus natürlich unsere Energie brauchen für den Körper. Und du hast schon natürlich diese Produktion an Fleisch, das natürlich auch viel Wasser aufsaugt und natürlich auch, man sagt ja, die Kuh sei ein Klimakiller. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch die Tiere, weil sie tragen auch wieder Dünger aus. Und wenn wir natürlich einen Dünger auf den Pferden austragen, brauchen wir auch die Tiere. Also wir brauchen immer die Tiere.
Ja.
Und ich finde immer wieder, man muss eigentlich diesen Vegetarismus nach oben heben. Weil man muss wirklich sagen, man eigentlich braucht nicht jeden Tag Fleisch. Nur es ist schwieriger, innovativ vegetarisch zu kochen, wie ein Steak in die Pfanne zu legen und Blattsalat und Pommes dazu. Ja. Das ist eigentlich einfach. Und ich glaube, wenn wir 5 Tage die Woche vegetarisch essen würden und nur 2-mal Fleisch, dann würde erstens wird's der Natur besser gehen, es würde unseren CO2-Ausstößen besser gehen, es würde uns grundsätzlich besser gehen. Aber ich glaube, das ist halt ein Thema, was ein Politikum ist, ein ganz großes, weil es natürlich auch die Lobbyisten gibt, die in diesem Bereich natürlich auch das ein bisschen befeuern. Also die großen Mastbetriebe, also die Großmetzgereien.
So eine schöne Currywurst mit Pommes am Bahnhofskiosk. Wann hast du das letzte Mal gegessen?
Überraschenderweise vor 2 Wochen.
Ja,
und ich habe da gar kein Problem damit. Also ich lebe immer noch.
Obwohl du weißt, das Fleisch ist nicht Bio.
Nee.
Und die Kuh war wahrscheinlich extrem gestresst.
Ja.
Oder das Rind oder was auch immer. Nee, Currywurst ist vom
Schwein.
Vom Schwein, ne?
Ja.
Du stehst für regionale Produkte. Deswegen die Frage, darf ein argentinisches Rind in einem schwäbischen Rostbraten drin sein?
Nein. Ja, das ist eine absolut eine wichtige Frage und das ist das, was mich auch oft irritiert. Immer frage, wo kommen die ganzen Rücken her? Weil ich kriege eigentlich aus einem Rind kriege ich maximal 30 Portionen Rostbraten raus.
Ja.
Und das ist halt die Frage, wo kommen die ganzen Rostbraten her? Und wie schwäbisch ist der schwäbische Zwiebelrostbraten? Aber das ist auch wieder die Gesellschaft, wo man halt sagen muss, das Bedürfnis. Und ich finde, und das soll auch nicht arrogant oder übertrieben oder überheblich heißen, aber ich finde, wie in anderen Branchen müssen wir Köche auch das Sprachrohr sein und entscheiden, was auf die Speisekarte kommt. Weil wenn ich zum Beispiel mein Auto in die Werkstatt tue, dann sage ich auch nicht, ich hol's in 3 Stunden ab. Weil da sagt er zu dir auch, in einer Woche oder in 2 Wochen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil so können wir auch das Tempo vom Lebensmittel bestimmen. Und wenn der Gast natürlich alles steuert, dann gibt es dann immer diese Rostbraten. Und dann sagt der Gastronom auch, jetzt muss ich halt aus Argentinien, Peru meine Rücken kaufen, nur weil er diesen Rücken will.
Mhm.
Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo eigentlich das Thema eigentlich schon genau in diese Richtung geht, dass wir auch gerne das dem Gastronomen vertrauen und dass er auch sein Gusto dazugeben darf.
Dieser Satz, der ja seit Ewigkeiten gilt, der Kunde ist König, der macht euch Probleme aber eigentlich, gell?
Eigentlich schon, wenn man so sieht schon, ja. Und ich finde auch, man soll jetzt den Gast nicht erziehen, also das hört sich immer blöd an, aber ich finde, man sollte auch die Transparenz zeigen. Wenn ich Transparenz zeige, dann kann ich auch dem Gast auch aufzeigen, guck mal her, das so und so ist es. Und so machen wir es auch bei uns im Restaurant, mit unserem Prinzip, in dem Rose-Prinzip, um auch zu zeigen, guck, das ist halt so. Und wir merken es, wir haben extremen Zuwachs, jedes Jahr mehr Gäste, es kommen immer mehr.
Mhm.
Das ist natürlich ein längeren Prozess, wie wenn du natürlich die Karte dem Gast anpasst, weil dann weißt du, da gehe ich hin, da kriegen wir das Gleiche.
Ja. Aber und die wollen das, die Menschen. Das ist einfach so.
Ja.
Also wenn sie in ein Restaurant gehen, dann haben sie eine Erwartungshaltung.
Absolut.
Oder? Ja. Und das hat sich auch noch nicht groß geändert eigentlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren, oder?
Ja, ich glaube, jetzt beginnt schon die Gegenbewegung, weil jetzt haben wir das Thema Social Media. Und ich glaube, ich sag mal, wenn man früher der Oma gesagt hätte in den 70er Jahren, wenn Discounter auf eine Bushaltestelle draufgeschrieben hat, wir sind die Führer von regionalen Produkten, dann hast du es geglaubt. Weil wo war der Gegenbeweis?
Mhm.
Aber ich glaube, heutzutage ist alles so mega transparent.
Okay.
Du darfst es nichts erlauben. Also auch wir nicht. Wir müssen gnadenlos, du musst deine Zertifizierung, du musst die Transparenz da haben. Es ist heutzutage, gehst du ins Internet und kriegst alles mit. Und es werden dir Videos gezeigt über Schweineställe und über so weiter. Und ich glaube, da beginnt schon das Umdenken. Und wie du auch sagst, der Vegetarismus und auch die vegane Küche, das wird immer mehr ein Thema sein. Und das haben wir bei uns auch. Wir haben 50% vegetarische Gerichte auf der Karte und 50% Fleisch.
Das heißt aber auch, dass deine Speisekarte sich wirklich permanent verändert.
Immer. Teilweise 2 bis 3 Mal die Woche.
Okay.
Ja.
Aber es gibt trotzdem 4 Seiten, die sind immer gleich.
Jein. Nee, auch nicht.
Jein, auch nicht.
Auch nicht. Nee. Wir müssen so anpassen, was wir bekommen.
Ja.
Manchmal sagt auch unser Bauer, du, das Deckchen 3 Wochen gibt es kein Schwein. Dann schreib auf die Karte, Schwein aus.
Okay. Und da gibt es keine enttäuschten Gesichter.
Ist halt so.
Passiert manchmal.
Ja.
Ist halt so.
Ja, genau. das muss man auch schlucken.
Man kann auch Kunden verlieren natürlich.
Natürlich.
Dadurch, ne? Da habe ich kein Schwein bekommen letzte Woche.
Ja.
Da gehen wir nicht wieder hin.
Aber dafür bekommst du auch neue Kunden, die sagen, jawohl, das ist frische Küche. Mhm. Also wie du siehst, eigentlich ist es, ja, es ist Fluch und Segen, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber ich finde, wir sind es einfach... einfach den Menschen auch schuldig. Wir sind auch unserer Natur schuldig. Und wir sind jetzt nicht die, die den Finger heben, sondern es ist einfach unsere Art und Weise. Mhm. Und in so einem kleinen schwäbischen Dorf, da putzen wir halt vor uns hin. Und da können wir es ganz gut machen.
Der Beruf des Kochs, das ist einer, der klingt erstmal unglaublich schön. Besonders romantisch ist der oft nicht, weil das ist Knochenarbeit, das sind lange Stunden, das ist wenig Freizeit, schon gar nicht zur gleichen Zeit wie deine Familie zum Beispiel. Der Fachkräftemangel, den wir überall haben, wie sehr trifft der euch? In der Gastronomie, in der Küche?
Bei uns eigentlich gar nicht.
Nee, gar nicht.
Und zwar, wir haben es gerade über unser Konzept geschafft, dass wir eine doppelte Mannschaft führen können. Das heißt, bei uns gibt es eine 6-Uhr-Schicht, die fängt um 6 an, geht um 3 nach Hause.
Ja.
Und dann gibt es eine Schicht, die fängt um 14 an, geht um 23 Uhr nach Hause.
Muss man sich auch leisten können.
Richtig.
Ne? Deshalb, können die meisten eigentlich nicht.
Nee, weil wir Gott sei Dank uns breit aufgestellt haben. Und ich finde, wir dürfen einzig vergessen, die Gastronomie, die darf nicht mehr das Klischee haben, so wie vor 20 Jahren, die Bucklerei. Weil ich sag mal, die Millennium-Generation, die jetzt kommt, die will natürlich auch wie ihre Freunde, die jetzt bei der Sparkasse oder bei der Bank arbeiten oder anders arbeiten, die gleichen Luxus haben. Und ich finde, da muss sich die Gastronomie einfach selber umstellen. Und da müssen wir kreativ werden, müssen uns Gedanken machen, wie wir natürlich auch Leute attraktiv bekommen. Und wir haben bei unserer Mannschaft 5 wunderbare Azubis, 50% Frauen habe ich in meiner Küche. Und wir sind insgesamt 8 Köche, wir sind immer 9.
Ja.
Und da ist das Thema, wir auf Schichtdienst arbeiten, wir haben unseren eigenen Acker, wir haben unsere eigene, und wir tun die ganzen Tiere verwerten. Wir denken ein bisschen breiter und ich glaube, das ist auch für die Generation heutzutage wichtig, dass sie auch viel erleben. Weil nur das klassische Kochen ist meine Meinung, das wird schwierig, um da Leute dafür zu begeistern, sondern ich glaube, das Thema ist, diese Vision aufzuzeigen.
Aber jemand, der nur ein Restaurant hat, der kann das nicht so machen. Der kann sich nicht breit aufstellen natürlich, sondern der kann auch nicht Schichtbetrieb machen, kann er sich auch nicht leisten. Da bleibt der Job des Kochs ein Knochenjob.
Leider. Also das ist wirklich schlimm. Außer du bekommst wirklich die Leute, die es noch leben. Und klar, wir haben vor 10 Jahren auch so angefangen. Wir haben das mit dem Schichtmodell erst vor 2 Jahren geschafft.
Mm-hmm.
Aber ziehen das dann konsequent durch. Und auch wir haben in den Wintermonaten wirklich sehr, sehr schlechte Zahlen auf der Schwäbischen Alb. Aber wir müssen dafür im Sommer ein bisschen mehr Gas geben.
Okay.
Da kann es halt auch mal sein, dass wir 9 Stunden arbeiten, 9,5 oder 10 Stunden. Was trotzdem nicht wenig, also nicht viel ist jetzt für einen Koch. Aber das hießen immer, die 8,5 Stunden zu erreichen. Und aber die Menschen verstehen das, weil die wissen genau, dass es jetzt im Sommer knallt es im Tourismusgebiet, egal in welcher Region, und im Winter wird es dafür etwas ruhiger. Und das ist schön. Und dadurch, dass die Mannschaft groß ist, können wir auch den Mitarbeitern immer freigeben, wenn wir wollen. Also das heißt, wenn ein Mitarbeiter sagt, du Chef, ich brauche 2 Wochen eine Woche Urlaub, das ist mir immer wichtig, dass keine Abhängigkeiten steht, dann darf auch in Urlaub gehen.
Wann hat das bei dir Klick gemacht? Wann war für dich klar, ich will auf jeden Fall Koch werden, das ist mein Ding?
Oh, ich glaube schon immer, weißt du, ich bin früher als 8-Jähriger oder 10-Jähriger bin ich schon bei der Oma, die war in der Küche mit der Mama zusammen, habe um den Herd gelaufen und habe immer probiert und habe dann irgendwie was im Blut. Also mein großer Bruder ist Koch, ich bin Koch, die anderen zwei sind Steuerberater und Controller, also bei denen hat es einen anderen Klick gemacht. Und ich glaube schon immer, ich habe dann mal ein Praktikum als Bäcker gemacht und als Konditor, aber irgendwie war der Koch immer so für mich ein Beruf, weil irgendwie liegt es halt voll im Blut und ja, das war echt immer Leidenschaft.
Was sind die Gerüche, die dich an deine Kindheit erinnern? Oder die Gerüche von damals, die dich natürlich auch schon angelockt haben?
Mhm.
An was denkst du sofort?
Ich glaube, in erster Linie immer süß.
Süß?
Ja. Meine Oma hat immer morgens immer uns einen Brei gemacht, so den schwarzen Brei.
Den schwarzen Brei?
Ja, der heißt so. Es war wirklich so Dinkelmehl geröstet.
Ja.
Also ein Brei, das war so Kriesmehl.
Also Porridge-mäßig. Also heute ist ja Porridge.
Ja, richtig, genau. Es war nur ein Brei, also Dinkelmehl, der war so angerührt mit Milch, dann kam mit dem Ahornsirup rein. Und meine Oma war so ein Riesenfan von der Hildegard von Bingen. Die war, also hätte die, jetzt würde sie heute noch leben, hätte sie Facebook, wäre wahrscheinlich der größten Fan davon, von Hildegard von Bingen. Das war ja wirklich, da gab es immer ein Pulverchen rein, dass wir nicht krank werden, so das Grippepulver und so.
Ja.
Und wir hatten immer diese Süße. Also bis zum Morgen so, die Küche hat irgendwas Süße da. So einen leckeren Pfannkuchen, das war so für mich immer so, wie ich heute noch dran denke, immer so. Die Mama hat immer entweder für die Flätle-Suppe für die Schwäbischen den Pfannkuchen gemacht oder was anderes. Und dann sind wir mal hin, Marmelade geschnappt, schnell abgehauen wieder, ich und meine Brüder. Und ich glaube, diese Süße haben immer so ein bisschen...
Das klingt gar nicht so gesund eigentlich, süß.
Nee, eigentlich nicht, aber das Schlimme war ja noch, meine Mutter war Gesundheitsberaterin nach Dr. Brugger. Also, das heißt, es gab nie Zucker bei uns, sondern nur mit Honig alles gesüßt.
Ja.
Das war keine leichte Kindheit. Aber schön.
Gibt es eigentlich für ein Biogemüse mehr Adjektive als für ein normales Gemüse? Boah, ist das im Geschmack runder, vielfältiger?
Also die Köche, die eigentlich zu mir kommen, die sagen, die merken das. Mhm. Ich merke das gar nicht mehr, weil ich bin es halt gewohnt. Und ich habe wirklich viele Köche, die bei mir sind oder auch bei mir waren, die sagen, hey, das Gemüse fällt mir. Also bei einer frischen Karotte schmeckst du schon. Okay. Also du merkst es extremst eigentlich, wenn du zwei Karotten nebeneinander hast. Ja. Du merkst es.
Wie kann eine Karotte sein? Gib mir mal 5 Adjektive.
Karotte kann süß sein, ja, natürlich auch saftig. Aha. Eine Karotte kann natürlich auch ein bisschen erdig schmecken, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und eine Karotte kann auch von der Konsistenz her, die ich echt nicht schwierig frage, holzig natürlich auch, das kommt drauf an. Und natürlich das Schöne ist, wenn eine Karotte warm ist. Ja. Wenn sie warm ist, kommt sie direkt vom Acker. Also wenn du sie live erntest, direkt reinbeißt, auch schön den Dreck mit isst, das Immunsystem.
Ehrlich?
Ja, Dreck fressen ist wichtig. Wir müssen viel mehr davon essen.
Wie oft stehst du auf dem Acker und isst eine frische Karotte?
Die letzte Zeit weniger, weil die wachsen gerade noch. Aber jetzt, wenn es auf den Herbst geht, haben wir eine Bäuerin, die für uns 4 Hektar Gemüse anbaut. Ja. Das ist dann schon cool, wenn ich dann vorbeijogge oder vorbeilaufe und eine frische Karotte nehme. Also mehr Vitamine geht gar nicht.
Und welches Adjektiv hat eine Bio-Karotte, das eine normale Karotte nicht hat?
Geschmack. Ah, das ist schon heftig. Nee, Geschmack. Geschmack haben die auch. Aber ich glaube, das Thema Adjektiv anders. Ich weiß nicht, ich kann es echt nicht sagen.
Ich wollte dich ja ein bisschen herausfordern.
Ja, aber also. Ihr müsst vielleicht mal die andere Karotte wieder probieren.
Es ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich Qualität? Was bedeutet Qualität? Und darum geht es ja Bioköchen auch vor allem um die Qualität, ne, des Fleisches, des Brokkolis. Woran erkenne ich Qualität? Außer, dass du sagst, ich weiß, wie es entstanden ist. Aber es gibt ja auch andere Nicht-Bio-Brokkoli zum Beispiel, der auch gut schmeckt.
Absolut, natürlich. Das sage ich auch. Also es kommt immer dran, die Qualität erkenne ich wirklich an der Aufzucht. An der Aufzucht vom Brokkoli oder auch vom Fleisch oder von allen anderen Arten.
Ja. Aber der Kunde möchte, dass sich das auch am Geschmack natürlich niederschlägt.
Natürlich, es muss beides. Gut, man muss ehrlich sein, es bringt nichts, wenn es Bio schmeckt, Bio ist, aber nicht gut schmeckt. Ja. Also das ist auch blödsinnig. Es ist wichtig, dass ich wirklich dieses Produkt auch sehe und spüren kann. Und mir auch wieder selber sage, ich möchte wieder selber mich fordern. Okay. Und möchte auch selber wieder zum Bauern hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne mal wieder einen Liter frische Milch.
Mhm. Trinken wir gar nicht mehr heutzutage. Schlimm. Früher als Kinder, permanent nach dem Sport, nach dem Fußball, immer so ein Glas Milch und noch ein zweites. Würde man heute nie machen.
Nee.
Milch ist jetzt Nahrungsmittel.
Absolut.
Also ist kein Getränk.
Und wenn ich interessanterweise meine Kochkurse mache, also wir kriegen die Milch noch richtig in der Kanne. Das heißt, da kommt der Bauer, also man kann sagen, wirklich aus dem Outlet, sozusagen direkt vom Zapfhahn der Kuh, unerhitzt, kommt die Milch dann komplett in die Küche.
Ja.
Und wenn ich dann beim Kochkurs manchmal so einen Milchhafen mit hochbringe und sage, wer will eine Runde Milch? Dann gucken sie alle, sagen, komm, zieh mal ein Glas. Dann merkst du, wie die dann fettig schmeckt und wie die ganz anders Aroma ist. Und sagt, oh, das schmeckt ja ganz anders, aber interessant und frisch. Okay. Und viele sagen, wow, das ist nämlich meine Kindheit. Und dann merkt man eigentlich wieder, so wie du vorher auch gesagt hast, was jetzt die Qualität ausmacht, da schmeckt man halt die Qualität dann.
Also ein Job, den du mit großer Leidenschaft betreibst. Du hast auch die harten Jahre natürlich durchgemacht, wo du dich wirklich in Grund und Boden gearbeitet hast, was auch mal in einen Burnout mündete dann. Ist jetzt schon ein paar Jahre her wieder. Ne? Aber was war das für eine Zeit für dich? Wie kam es dazu? Wie wahnsinnig warst du?
Ja, also Burnout war ein bisschen zu weit, aber war schon 5 vor 12 war schon.
Okay, 5 vor 12.
Das Thema war damals schon, unser Vater ist damals sehr jung gestorben.
Ja.
Und ich war damals ja Mitglied und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft der Köche. Also es gibt einen Verband der Köche Deutschlands, das ist ein Berufsfachverband, und da kochen Köche gegeneinander, also aus der ganzen Welt. Und als junger Mensch ist man die schon so ein bisschen auf dem Ego-Trip und dann sagt man, jeder klopft auf die Schulter und sagt, oh, cool, dann gehen wir jetzt in den Weltcup in Singapur, in Moskau, in Wales, wo ist Junioren-Feed-Weltmeister, dann bin ich immer nach Brasilien, Indien geflogen. Ja. Und ich glaube, das Thema war damals, dass ich mich selber so ein bisschen extremst gesehen habe, so was ich jetzt nicht mehr mache. Und das war dann schon so ein Punkt, wo ich dann wirklich nur noch aggro war.
Okay.
Und dann hat sie Gott sei Dank eine gute Therapeutin über so Teilhypnose auch wirklich zurückgeholt.
Ja.
Und dann würde ich gezeigt, so dein Weg, wenn du so weitergehst, dann ist Feierabend. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und ich sehe es alles ein bisschen locker. Also ich bin jetzt keiner, der keine Motivation mehr hat, aber ich bin sehr religiös und weiß, der liebe Gott und das Universum, die zeigen dir den Weg. Und ich finde, das hat auch gerade mit den Mitarbeitern oder auch mit den Menschen um dich zu tun. Ich glaube, wenn du dich fair gegenüber allen verhältst, dann wirst du auch belohnt. Und so denke ich halt. Und jetzt bin ich, glaube ich, erfolgreicher wie früher, weil ich das einfach alles locker sehe und dass einfach mal die 5 für 5 stehen.
Und damals, als du der Größte warst und dich wie der Größte gefühlt hast, mit internationalen Erfolgen auch und Captain hier. Wie hast du dich selbst erlebt im Restaurant? Also warst du derjenige, der den Ton angegeben hat? Hast du ein strenges Reglement geführt? Hast du gesagt, Mach ich selbst. Komm.
Ja, das war das Problem, richtig. Ich dachte, ich muss alles selber machen. Ich dachte, dieses Schnitzel schmeckt nur, wenn ich das Panieren mache. Das heißt, die Karte hieß auf einmal Simon Dress. Und da bin ich wirklich unserem damaligen Kühnchef, der bis jetzt noch heute bei uns war, also ist sehr dankbar, weil das auch alles geschluckt. Da war ich halt schon ein bisschen so Akro-Typ drauf.
Das finde ich aber gut. Du sagst, nur ich darf dieses Schnitzel panieren.
Ja, richtig, also totaler Ego drin. Halt.
Was hast du anders gemacht als die anderen beim Panieren?
Weiß ich, die Würze. Aber weißt du, das jetzt im Nachhinein sage ich mir, das hat einen brutal geprägt. Und jetzt ist es so, die Mannschaft funktioniert, weil jetzt gibt es eine Mannschaft. Früher gab es keine Mannschaft. Da gab es halt einer, der ist vorweggerannt. Und da habe ich mich selber damit kaputt gemacht.
Und wer durfte pfeffern damals?
Auch nur ich.
Ohne Witz?
Ja, ja. Also natürlich haben die mitgekocht, aber du weißt, was ich meine. Es war irgendwie so, ja, so wird es gemacht und nicht links oder rechts.
Ja.
Und heute lasse ich einfach sagen, komm, macht bitte, macht ihr.
Ja.
Weil wir müssen auch wachsen. Und die Mannschaft kann nur wachsen, wenn sie auch die Freiheiten bekommt.
Mhm.
Und da ziehe ich mich komplett zurück. Also unser Küchenchef macht das Restaurant. Ja. Ich bin wieder der Mesut Özil. Also das ist jetzt gerade echt ein brandaktuelles Thema. Ja. Okay, bleiben wir halt bei ihm, ich bin der Spielmacher und verteile halt die Bälle jetzt. Und somit können sich auch Menschen entfalten. Und ich glaube, das ist auch wieder, wo du vorher gesagt hast, mit der Gastronomie das Thema, wenn ich natürlich auch ein Konzept habe, dann muss ich auch den Mitarbeitern anpassen. Weil die wenigen Mitarbeiter, die wir noch haben, zum Thema Fachkräftemangel, die müssen ja auch entfalten können. Mhm. Wenn nur einer oben steht und sagt, so wird es gemacht, dann brauche ich nicht wundern, wenn ich nicht mehr die guten Leute habe. Und mir ist wichtig, dass wir als Kasten denken, nicht als Pyramide, sondern dass die ganze Mannschaft, sagen wir, diesen jungen Startup-Spirit haben. Mhm. Die auch sagen, wir denken, wir unsere Meetings nur noch geradeaus rein, ohne Hierarchie, sondern einfach nur Spaß haben.
Ja. Und sag noch ganz kurz, was war der Punkt, an dem du gemerkt hast, jetzt kann ich nicht mehr, ich brauche auch Hilfe?
Ganz krasser Punkt war halt, hatte ich wirklich Küche von morgens bis abends und das kann ich sagen, da wollte ich vom Balkon springen, da habe ich meine Mutter und mein Bruder haben mich aufgehalten und dann bin ich danach in Urlaub gefahren, da meine Freundin bin, und da hatte Freunde bei mir, aber 8 Stunden im Auto durchgefahren. Das heißt, ich konnte auch nie abschalten, ich hatte immer mein Handy an und da stehe ich auch offen jetzt dazu. Und das sind so Punkte, wo mich sehr, sehr geprägt haben und da habe ich gemerkt, so nicht mehr.
Und deshalb, und wer hat es gemerkt? Wer hat dich zur Seite genommen und gesagt, Simon, so geht's nicht
weiter? Also ich hab einen guten Freund von mir, der Marian, der hatte mit 24 schon Burnout als Koch und der hatte eine gute Therapeutin in München und die hat mich dann wirklich so gesagt, hey, da musst du jetzt hin, weil ich sage, irgendwie ist es gerade nicht mehr so, bin ich mehr ich. Und das fand ich damals schon viel, weißt du, da stirbt dein Vater, ich war in der Zeit in Brasilien als kulinarischer Botschafter, ich habe ja noch 4 Jahre in Brasilien gekocht, immer für eine Woche, 2 Wochen habe dann für Iron Maiden gekocht oder für irgendwelche Politiker da drüben und dann kommst du, erfährst du so am Freitag, dass dein Vater am Sterben liegt, du kommst Sonntag heim, dann ist er am Montag verstorben, dann hast du Donnerstag wieder Veranstaltungen. Das heißt, unsere Branche, die lebt schon extrem von getaktet, weil wir sind in der Dienstleistung und wenn das Restaurant aufhört, das Restaurant auf. Und das hat mich damals schon so ein bisschen so an den Punkt gebracht, zu sagen, ja, wir müssen funktionieren. Und das finde ich halt auch wieder, und das hat mich jetzt in diese Richtung auch getrieben, zu sagen, jetzt, wir schreiben auf die Karte oder wir sind wieder Mensch.
Mhm.
Und mein Vater hat damals einen schönen Satz gesagt und der prägt mich sehr. Im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist die Summe unserer Begegnungen. Und das ist eigentlich ein sehr toller Satz, weil im Leben geht es eigentlich immer nur um Begegnungen. Und die kann man nur erleben, wenn man auch die Zeit für Begegnungen nimmt. So wie wir zwei jetzt heute. Das sind auch Begegnungen.
Naja, klar. Das ist ja auch so nach und nach begreifen das ja auch immer mehr Menschen, dass nicht das Materialistische glücklich macht, was man erstmal denkt. Wenn ich das habe, das macht mich glücklicher. Aber im Endeffekt kriegen wir ganz überzeugend auch von Menschen immer wieder erzählt, nein, nein, das, was du erlebst, das zählt auf dein Lebenskonto ein. Davon profitierst du, davon hast du noch lange was. Es ist nicht das Materialistische.
Überhaupt
auch wenn man dem manchmal widerstehen muss. Ne?
Ja, absolut.
Also.
Aber was bringt es denn halt mit der Reise bis 2 Meter tiefer?
Ja. Ja. Und dann noch, weil viele natürlich aufhorchen und auch an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich kenne das, durchs Leben hetzen, mich unwohl fühlen, diese Anspannung innerlich und auch natürlich vielleicht eine Traurigkeit, eine Depression, die damit einhergeht. Was hat die Therapeutin, und wenn du nur ganz kurz mal uns einen ganz kleinen Einblick gibst, was hat die gemacht? Also sie hat mit dir gesprochen natürlich, aber was hat dir dann besonders geholfen?
Gut, ich habe geschlafen, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also ich war hypnotisiert eigentlich.
Ach, jetzt
ich dachte, was bringt es? Aber ich war irgendwie so eine Teilhypnose. Und dann bin ich wieder aufgewacht und irgendwann hat sich die Blockaden gelöst. Und das meinte ich ja vorher, weißt du, ich war so ein Ego-Typ. Ich hatte einen Schutzmantel. Das haben ja viele, die dann sich selber kaputt machen. Sie lassen keine Fehler zu, sie bauen eine Blockade um sich auf. Sie sind die perfektesten Menschen und jemand außenrum ist perfekt. Und die reden ja auch nie über Probleme, so Menschen, sondern die sagen, ich bin immer stark. Und das kann dann irgendwann bröckeln.
Das klingt jetzt fast so einfach.
Ja, aber es ist echt so.
In Hypnose. Ja, ich wurde im Schlafen geheilt.
Nein, und dann kannst du auch wieder heulen danach und so. Und das war echt cool. Ja. Und es geht auch nur, weil ich einen guten Backup habe, den ich auch sehr schätze.
Ja.
Und einen guten Rückhalt als Mannschaft oder auch Familie. Und ich glaube, das ist die Grundbasis. Man muss sich das aufbauen und das kann man nur aufbauen, wenn man sich im Reinen ist.
Ja. Wann hast du das erste Mal wieder weinen können und die Gefühle rauslassen können, den Gefühlen freien Lauf lassen können?
Ein halbes Jahr nach. Also es war wirklich so.
Erinnerst du dich noch an die Situation?
Ja, ich glaube, das war damals, wo mein Trainer der Nationalmannschaft verstorben ist.
Okay.
Und davor konnte ich sowas nie bei Beerdigung und dann konnte ich aber wieder so richtig loslassen. Und das sind halt so Grundfaktoren eigentlich. Und das war schon so ein bisschen so, ja, es war einfach krass wieder. Und das war schön, weil da bist du so in dir aufgeräumt wieder. Mhm. Weißt du, wenn du Emotionen sind menschlich und auch männlich. Und ich glaube, die muss man zeigen können.
Simon Tress, Biokoch. Der natürlich predigt, wie wir es auch alle wissen, Leute, nehmt regionale Produkte, kocht mit dem, was vor der Tür ist. Und wir reden da auch von Dingen, die wir als Unkraut im Garten ansehen, oder?
Ja.
Was ist mit Löwenzahn zum Beispiel? Kann Löwenzahn wirklich lecker sein?
Klar. Oder auch Knoblauchrauke, das ist jetzt ein Paradebeispiel. Gehen wir auf Knoblauchrauke.
Aber die gibt es im Garten auch?
Nee, leider nicht. Und weißt du warum nicht? Bei mir schon. Und weißt du warum? Weil wir haben in Deutschland über 78 verschiedene Pflanzenschutzmittel im Einsatz.
Mhm.
Das bekannteste Roundup. Aber Knoblauchrauke hat so viel Eisen und Mineralien, das ist echt abartig.
Mhm.
Und es hat eine Säure. Und es hat auch eine Bitternote. Und Bitternoten sind eigentlich gut für unsere Verdauung.
Ja.
Aber wir verbannen es immer. Wir machen immer nur süß und salzig. Oder mal sauer und süß. Und bei Knoblauchrauch ist für mich immer so ein Paradebeispiel, wenn ich meine Gäste beim Kochen so durchführe und sage, probier mal. Dann beißen sie rein und sagen, das schmeckt nach Knoblauch. Ah, nicht so bitter. Sag, guck mal, ja, wo kriege ich das her? Sag ich, lass deinen Garten einfach Unkraut wachsen. Es ist Unkraut, aber es ist mega lecker für ein Pesto oder für einen Salat. Und das sind genau diese Faktoren, die wir nutzen können. Und ich glaube, da gilt es auch wieder einfach, diese Natur des Treiben zu geben und nicht alles zu manipulieren.
Und was gibt es noch im Garten an Unkraut, was eigentlich sich ganz lecker verarbeiten lässt in der Küche?
Ja klar, also was bekannt ist, Schafgarbe zum Beispiel. Oder es gibt gerade auch Löwenzahn in dem Bereich, kann man wunderbar verarbeiten. Boretsch wächst ja auch schon wild, was ein tolles Aroma gibt.
Was für ein Ding?
Boretsch.
Boretsch.
Ja, also das ist jetzt nicht russisch, sondern... Ja,
Boretsch, das klingt so russisch.
Ja, das ist auch eine Blüte, die man wirklich komplett essen kann.
Ah.
Oder Kapuzinerkressen, die wachsen auch schon wild. Also das sind jetzt so die bekanntesten, sagen wir auch, die ein bisschen Mainstream sind, aber die eine tolle Pfeffernote haben. Und
okay.
Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren mal ein tolles Projekt gemacht, wo ich mit meinem Freund Georg Schweißhut 11 Monate lang durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist bin und wirklich nur 15 Kilometer regional und bio und nur mit dem Sack Salz. Und da musstest du wirklich auf dem Acker raus und das sammeln, was du bekommen hast. Das war dann schon spannend, wenn man das wieder erleben darf und in Regionen von alten Menschen wieder lernt, dies zu schätzen, was wir heutzutage nicht mehr kennen.
Und Salz ist nicht gleich Salz, ne?
Das nächste Thema, ja. Also,
wie kann Salz denn sein? Nimm mir 5 Adjektive von Salz.
Ja,
jetzt wird es richtig schwierig zum Abschluss hier. Also wenn es Unterschiede gibt, muss man sie auch benennen können.
Salz kommt ja drauf an. Erstens gibt es dünn, es gibt sehr fein gemahlenes Salz.
Ja, klar.
Das ist natürlich intensiver. Es gibt natürlich das Salz, das ein bisschen gröber ist. Das bleibt natürlich länger auf der Zunge. Deshalb wird auch dieses grobe Salz oft auf das Fleisch gemacht, zum Beispiel. Nach dem Garen.
Okay.
Das mehr verfeinerte Salz, es geht mehr oder schneller ins Fleisch rein, wie das grobe. Und natürlich ist auch das Thema Salz natürlich auch von der Herstellung, weil natürlich dieses Meersalz zum Beispiel oder das Himalaya-Salz gibt ja verschiedene oder auch natürlich unser lokales Salz, Salz aus Göttingen zum Beispiel.
Aber die sind alle salzig?
Alle salzig, aber du merkst wirklich einen Unterschied. Aber den musst du dir selber spüren.
Mhm.
Also ich kann dir wirklich jetzt da keine 5 Adjektive aufzählen von dem guten Salz.
Kann Salz auch Umami sein?
Ja.
Jetzt guckt er mich an. Eben sprachst du von salzig und sauer, das sind so die Unterscheidungen.
Ja.
Und dann kommt immer dieser Begriff Umami.
Ja.
Ich vergesse aber immer, was es bedeutet. Ich weiß auch in diesem Augenblick nicht, was Umami ist.
Ich stehe gerade kurz auf dem Strom. Jetzt hast du mich gepackt.
Weil das ist diese neue Geschmacksrichtung, die man empfunden hat. Oder, du weißt es auch nicht. Da bin ich ja beruhigt.
Ich stehe da gerade, sorry. Du switchst mir zu schnell.
Oder? Ja, das sind die Momente, wo man halt echt gefordert ist.
Ja, dann, richtig.
Wo es interessant wird.
Ja.
Simon Tress, Schluss mit Switchen. Dann, danke für den Besuch heute.
Sehr gerne, Christian.
Weiter schönes Kochen.
Danke.
Wir haben wieder ein kleines Gespür dafür bekommen, wie wichtig und wie schön das sein kann, regional zu kochen.
Mhm.
Und jetzt gehe ich Löwenzahn pflücken.
Ja.
Talk mit Tees.